alle Familien, alle Gäste, die auch heute extra wegen dieses besonderen Anlasses zu uns gekommen sind. Liebe Gemeinde, ein paar Straßen weiter stürmt jetzt gerade der Marathonlauf durch Hannover. Sie haben das vielleicht bei der Anfahrt schon bemerkt. 42 Kilometer, genauer gesagt 42,196 Kilometer haben die Läufer vor sich, wenn sie an den Start gehen. Monatelange Trainingseinheiten haben sie hinter sich. Und jetzt gilt's. Vielleicht habt ihr den biblischen Unterricht ja manchmal auch wie ein Trainingscamp empfunden. Da braucht man einen langen Atem. Man bekommt aber auch viel zu sehen und viel Unterstützung. Man hat engagierte Trainer, die einen immer wieder in die Spur bringen, die immer wieder sagen, weiter, weiter, komm ran. Und jetzt gilt's. Was gilt jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt? Das Rennen, auf das euch der biblische Unterricht vorbereiten sollte, ist ja viel, viel wichtiger als jeder Marathon, sogar wichtiger als der New York Marathon. Es ist das Rennen eures Lebens. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas pathetisch klingt, aber so ist es doch. Das Rennen eures Lebens. Das Rennen deines Lebens, wirst du es durchhalten? Wo wirst du ankommen? Wohin wird es dich führen? Vom Marathonlauf kann man ja die Strecke in der Regel vorher im Internet studieren. Und wenn man will, kann man den Abschnitt dann nochmal mit dem Fahrrad abfahren, um genau zu wissen, wo geht's lang. Beim Marathon geht das, beim Leben geht das natürlich nicht. Du kannst dein Leben nicht vorher probeweise abfahren mit dem Fahrrad. Umso mehr kommt es darauf an, dass du rechtzeitig die wichtigen Entdeckungen machst. Dass du rechtzeitig dein Leben auf eine sichere Grundlage stellst, damit du vorbereitet bist, egal was kommt. Je früher, umso besser. Und für uns Erwachsene könnte man hinzufügen, besser spät als nie. Der Mann, den wir jetzt in den nächsten Minuten kennenlernen wollen, der stand schon mitten im Leben. Der stand schon mitten im Berufsleben. Der hatte schon eine eigene Familie. Der hatte schon Frau und Kind, als das Rennen seines Lebens so richtig losging. Er war von Haus aus kein großer Grübler, dieser Mann. Wir würden eher sagen, ein Haudegen, ziemlich geschäftstüchtig, manchmal unbeherrscht. Ein Pragmatiker, der mit beiden Händen zupackte, das war er. Und dann stolpert er eines Tages in diese Entdeckung hinein, die sein ganzes Leben umkrempeln wird. Und dabei hat er alles ganz harmlos und normal angefangen. Ich darf Sie einladen, diese Begebenheit, dieses Schlüsselereignis seines Lebens mit mir anzuschauen. Sie haben den Bibeltext dazu vor sich aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Sie haben alle genug Licht zum Lesen. Und wir können den Text dann gut miteinander studieren. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm, nämlich zu Jesus, drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, also Simon oder Petrus, das waren seine beiden Namen, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot. Und als er, also Jesus, aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so was sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ein ganz normaler Arbeitstag. Simon Petrus, wie immer draußen am See Genezareth, zusammen mit seinen Fischerkollegen. Aber sie haben nicht gerade einen stillen Arbeitsplatz dort am Ufer. Massen von Menschen sind herausgekommen, weil sie hören wollen, wie dieser Jesus predigt. Jesus war binnen kurzer Zeit berühmt geworden. Durch seine Wunder, durch seine spektakulären Reden, durch die Massenaufläufe, die er ausgelöst hatte. Und Petrus und seine Leute machen nicht mit bei dieser Freiluftveranstaltung. Vielleicht hören sie mit einem halben Ohr in, aber eigentlich haben sie anderes zu tun. Eine harte Nacht auf dem See liegt hinter ihnen. Jetzt müssen sie noch die Schiffe ans Ufer ziehen. Dann geht's ans Reinigen der Netze. Eigentlich hätten sie die Netze gar nicht groß reinigen müssen. Sie hatten ja sowieso nichts gefangen diese Nacht. Irgendwie war alles dumm gelaufen. Und man kann sich vorstellen, dass Petrus wahrscheinlich ziemlich geknurrt hat und am liebsten seine Ruhe haben wollte. Doch da passiert es. Jesus hat die beiden Fischerboote längst gesehen, die zu dem Geschäft von Petrus gehörten. Sehen Sie in den ersten Versen, Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen, wuschen ihre Netze. Da stieg er, einfach so, stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Jesus geht also auf Petrus zu, steigt zu ihm ins Boot. Petrus dürfte ziemlich erstaunt gewesen sein. Was wollte der in seinem Boot? Und so plötzlich steht jetzt auch Petrus im Mittelpunkt der Szene. Die Leute, die auf Jesus schauen, sehen plötzlich auch Petrus. Was will er? Die beiden, muss man sagen, sehen sich nicht zum ersten Mal. Das ist auch klar hier. Jesus war bereits im Haus von Petrus gewesen. Er hatte dort dessen Schwiegermutter spontan geheilt, die Schwiegermutter des Petrus. Sie hatte hohes Fieber gehabt. Und wir unterstellen jetzt mal, dass Petrus sich darüber gefreut hat. Und jetzt draußen am See hat Petrus zunächst von Jesus eine ganz praktische Bitte entgegenzunehmen. Jesus sagt ihm nämlich: Fahr ein wenig vom Land weg. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Jesus will aus praktischen Gründen dieses Boot haben, gewissermaßen als Rednerpult, damit auch die Zuhörer in den hinteren Reihen ihn besser verstehen können. Wahrscheinlich spielt das Ganze in der Nähe von Kapernaum, der Heimatstadt von Petrus, dort am Nordufer des Sees Genezareth. Da gibt es viele halbkreisförmige Buchten, so müssen Sie sich das vorstellen. Und die gewährleisten eine gute Akustik. Ja, das Wasser trägt den Schall, die Bucht verstärkt ihn. Und so können viele zuhören, wie Jesus die Bibel auslegt, wie Jesus das Alte Testament wahrscheinlich vorliest, teilweise erklärt, was Gott, der Vater im Himmel, uns zu sagen hat. Und jetzt kann auch Petrus sich nicht mehr um die Netze kümmern, jetzt muss er ja zuhören, er sitzt ja da mit im Boot. Bestimmt war Petrus auch ein bisschen stolz, dass dieser Mann, der eine Berühmtheit geworden war, nun ausgerechnet sein Boot ausgesucht hatte, von seinem Boot aus predigt, aber Petrus hat gar nicht lange Zeit, stolz zu sein, denn als die Predigt fertig ist, da ist Jesus mit Petrus noch lange nicht fertig, sondern jetzt gibt Jesus diesem Fischer einen seltsamen Auftrag. Das klingt absurd, was Jesus von Petrus will. Sehen Sie hier in Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Schwierig. Jeder halbwegs kundige Fischer, der sich mit dem See Genezareth auskennt, weiß, dass das nicht funktionieren kann. Und Petrus war ja ein Fachmann. Er war offenkundig der Chef dieses Fischereibetriebs, also er war ein Kleinunternehmer, er war der Bootseigentümer, er hatte offensichtlich einige Angestellte, er machte das nicht erst seit gestern. Und er wusste, auf diesem See, da fischt man am besten in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und man fischt auch nicht unbedingt in der Mitte des Sees, sondern an einigen Stellen am Ufer, da sind warme Quellen und da sammeln sich die Fische, da fischt man normalerweise. Es war also doppelt falsch, was Jesus wollte, tagsüber statt nachts. Und in der Mitte statt an den entsprechenden Küstenstellen. Das widerspricht jeder Erfahrung. Ich kann mir den erstaunten Gesichtsausdruck des Petrus gut vorstellen. Die Enttäuschung und der Ärger über die erfolglos durchgeschuftete Nacht, die gerade hinter ihm lagen, das steckt ihm ja alles noch in den Knochen. Und dann dieser Vorschlag. Wahrscheinlich hat er erst mal kurz Luft geholt und geschluckt und dann hat er Jesus vorsichtig, aber deutlich gesagt, was er von diesem Befehl hält. Er hat nämlich gesagt in Vers 5, Meister, darin steckt also viel Respekt, ja, er hat Jesus als einen achtenswerten Rabbi anerkannt, als jemand, der was zu sagen hatte. Ja, Meister, das ist voller Achtung gesagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und schon nichts gefangen. Also Jesus, unter optimalen Bedingungen hat es schon nicht geklappt. Was soll dann erst jetzt werden? Und wenn Petrus jetzt wirklich seine Leute wieder zusammenruft und rausfährt, die werden denken, unser Chef ist übergeschnappt. Was ist los mit ihm? Und dann erstmal abends die Kollegen in der Hafenkneipe, die werden sich möglicherweise den Mund zerreißen und kübelweise Spott über Petrus ausschütten. Wie schlecht muss es dessen Geschäft geben, dass er jetzt schon tagsüber rausfährt? Das ist ja wirklich der letzte Verzweiflungsversuch. Soll er doch Miete nehmen, wenn er dem Jesus da sein Boot zur Verfügung stellt? Da kann er seine Kasse etwas auffüllen. Fischereiboot als Kanzel ist doch auch nicht schlecht, ist mal eine Marktlücke. Oh Petrus, was ist los? Man konnte sich das vorstellen. Und jetzt ist Petrus in der Zwickmühle. Jesus fordert von ihm etwas, was sein ganzes bisheriges Leben und Denken durcheinander bringen wird. Und Petrus muss sich plötzlich entscheiden. Bis dahin konnte er zuhören, zugucken. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ja, die Heilung seiner Schwiegermutter, das war sensationell, aber das hat Petrus nichts gekostet. Dann die Sache mit dem Boot. Gut, den Gefallen tat er Jesus schon mal gern. War auch noch nicht aufregend. Aber diese Frage jetzt, fahr raus, das heißt, es ist ja keine Frage, es ist eigentlich ein Befehl, fahr raus, wo es tief ist und wirf die Netze aus, das war kritisch, das war persönlich. Das war wirklich persönlich. Denn jetzt sitzt Petrus zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite ist da seine langjährige Erfahrung. Auf der einen Seite sind da seine bewährten Maßstäbe, seine Angestellten, seine Freunde, seine Leute, die er alle so kennt aus dem Umfeld von Kapernaum. Und auf der anderen Seite ist Jesus. Jesus, der das eingefahrene Denken und Leben des Petrus erstmal nur an diesem kleinen Punkt durcheinander bringt. Wer anfängt, Jesus kennenzulernen, liebe Leute, dem geht es immer so. Irgendwie passt Jesus nicht in unser bisheriges Leben. Jesus fügt sich nicht einfach nahtlos ein wie die religiöse Kirsche auf der Sahne. Wir können Jesus nicht einfach einsteigen lassen in unser Lebensboot und dann auf dem gleichen Kurs weiterfahren wie bisher. Jesus will unser Leben nicht ergänzen, um den religiösen Faktor, sage ich mal. Sondern wenn Jesus in unser Boot einsteigt, dann bekommen wir es mit der größten Macht zu tun, die wir je kennengelernt haben. Und dann stehen wir plötzlich vor schweren Entscheidungen wie Petrus. Das sah am Anfang alles ganz harmlos aus. Aber es entpuppte sich als eine weitreichende Entscheidung, die da auf ihn zukam. Und die Frage lautet schlichtweg, wem will ich dann mehr glauben? Meine eigenen Erfahrung? Meinen eigenen Gewohnheiten? Allem, was mir so vertraut ist? Meinen begrenzten Kategorien? Und seien es philosophische Kategorien, meinen mir bisher vertrauten Vorbildern? Oder will ich Jesus vertrauen? Nun denkt mancher bestimmt, wie soll man denn Jesus heute begegnen? Ich lebe nicht am See Genezareth, sondern höchstens am Maschsee hier in Hannover. Ich lebe nicht im 1. Jahrhundert, sondern im 21. Wie soll ich Jesus bitteschön begegnen können? Das ist das Aufregende am christlichen Glauben, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, dem man begegnen kann. Ohne dass man jetzt irgendwie religiös ausrasten würde. Ohne dass man sich in irgendwelche verwegenen, scheinspirituellen Sondererfahrungen stürzen würde. Wie kann man Jesus begegnen heute? Jesus hat gesagt, Leute, wo meine Wahrheit verkündigt wird, wo meine Botschaft, wo mein Wort ausgerichtet wird, da bin ich mit dabei. Da werde ich persönlich präsent sein, auch wenn ihr mich nicht seht mit euren Augen, auch wenn ihr meine Stimme nicht hört in eurem Trommelfell, aber ich werde da sein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat Jesus versprochen. Das ist anders als bei Goethe. Wenn Sie einen Text von Goethe lesen, dann schwebt vielleicht irgendwie der Geist von Goethe in einem übertragenen Sinne im Zimmer. Insofern als seine Gedanken vielleicht den einen oder anderen inspirieren können. Ich weiß ja nicht, was Sie über Goethe denken. Aber bei Jesus ist das anders. Da geht es nicht einfach darum, dass seine Gedanken weiterwirken, sondern da geht es um eine reale Gegenwart, um eine wirkliche Präsenz. Und die ist darin begründet, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Goethe ist im Grab vermodert, aber Jesus Christus hat das Grab verlassen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und darum sind wir Christen Christen geworden, weil Jesus uns angesprochen hat. Ich meine jetzt nicht irgendeine spezielle, spektakuläre Erfahrung, sondern er hat uns angesprochen durch sein Wort. Und wir haben gemerkt, darauf kann man sich verlassen. Und da begegnet uns nicht einfach eine tote Christentumsideologie, sondern wir bekommen es mit einem lebendigen Herrn zu tun, der unser guter Hirte ist, dem wir vertrauen dürfen, dem wir sagen können, was uns bewegt. Und wir reden nicht ins Leere, wenn wir zu ihm beten. Wenn man uns fragen würde, uns Christen, was ist die wichtigste Entdeckung deines Lebens, dann würde die Antwort immer lauten: Jesus. Der eine hat ihn durch eine Predigt gefunden, dass er plötzlich gemerkt hat, da redet nicht nur einer, der so ein paar theologische Informationen weitergibt, sondern der, von dem er redet, der lebt wirklich. Ich kann anfangen, zu Jesus zu beten. Ich kann anfangen, mein kleines Leben vor seine große Perspektive zu bringen und ihn zu bitten, auf mich zu sehen und sich über mich zu erbarmen. Und mancher hat Jesus dadurch gefunden, dass er einfach angefangen hat, im Neuen Testament zu lesen. Mit der Frage: Jesus, wer bist du? Lass mich dich finden. Wer bist du, Jesus? Und ist das wirklich wahr, was sie sagen, dass du lebst? Und er ist aus diesem Experiment mit der Erkenntnis herausgekommen: es ist wahr. Er lebt. Und manche sind Jesus erst durch eine Notsituation begegnet. So wie der frühere Bundesliga-Torwart Dirk Heinen, der sein ganzes Leben lang kein Interesse gehabt hatte bis dahin an Gott, an Glauben. Und dann bekam seine 38-jährige Schwester Krebs und es war eine ganz schreckliche Krise für die ganze Familie. Und da hat er angefangen, nach Gott zu fragen. Und er hat sich gefragt: was ist eigentlich, wenn dein Leben plötzlich vorbei ist und was kommt danach? Und worauf kannst du dich jetzt noch verlassen? Und dann ist er auf Christen getroffen. Und die haben ihm im Prinzip genau das gesagt, was ich ihnen jetzt gesagt habe. Die haben gesagt: Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist nicht nur eine religiöse Galionsfigur aus der Vergangenheit. Und sie haben ihn auf die Bibel hingewiesen. Und später hat er dann auf seine Autogrammkarte geschrieben: in der Bibel lese ich regelmäßig und ich staune jetzt, wie das, was dort steht, mein Leben wirklich betrifft. Er hat Jesus gefunden. Darum geht es bis heute. Es gibt viele Möglichkeiten, mit denen Jesus uns ansprechen kann. Und als das bei Petrus passiert, da steht Petrus plötzlich in der Entscheidung. Entweder ich vertraue seinem Wort und lasse mich auf das ein, was er will mit meinem Leben, oder unsere Wege trennen sich für immer. Ich bringe Jesus zurück ans Ufer, sage: adieu, das war's dann. Petrus hatte uns gegenüber natürlich einen kleinen Vorteil, gebe ich zu. Er konnte direkt mit Jesus reden. Würden wir uns auch manchmal wünschen. Aber Petrus hatte uns gegenüber auch einen großen Nachteil. Denn Jesus war noch nicht auferstanden zu dem Zeitpunkt. Also das alles mit dem Kreuz und der Auferstehung hatte er noch nicht auf seiner Agenda. Das konnte er in dieser Klarheit und Deutlichkeit noch nicht wissen. Das ist unser Vorteil, dass wir das zuverlässig überliefert haben. Und dann muss Petrus sich entscheiden. Und schauen Sie hin, Petrus macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er ist ganz ehrlich. Er sagt zu Jesus, und das klingt so, als ob er ein wenig herumdrucksen würde, als er seinen Einwand da auf den Tisch legt: was du von mir verlangst, Herr, das geht eigentlich an dem, was ich normalerweise denke, vorbei. Ja? Vers 5 am Anfang. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das war ein Einwand. Das lohnt sich eigentlich nicht, Jesus. Und dann kommt dieser total überraschende Satz hinterher. Dann sagt Petrus: aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das ist erstaunlich. In diesem Augenblick bleibt Petrus ja nichts anderes übrig, entweder ganz Nein zu sagen oder Jesus beim Wort zu nehmen. Gegen alle noch so verständlichen Zweifel setzt Petrus dieses Aber und er sagt, gut, ich kann es mir nicht vorstellen, aber du hast es gesagt, auf dein Wort hin. Bei der Schwiegermutter, da war die Macht schon mal so aufgeblitzt, die Macht Jesu, als sie plötzlich gesund war, nachdem Jesus sein Wort gesagt hatte. Das war eine hilfreiche Erfahrung natürlich für Petrus gewesen. Und jetzt, wisst ihr, jetzt hängt alles an der einen Frage. Und die eine Frage lautet, ist Jesus glaubwürdig? Das ist bis heute die entscheidende Frage. Das ist auch die entscheidende Frage für Sie persönlich, wenn Sie vor der Entscheidung stehen, diesen Jesus anzuerkennen oder ihn abzulehnen. Ist Jesus glaubwürdig? Was würden Sie sagen? Jetzt muss Petrus es wagen. Und Martin Luther hat in seiner Auslegung über diesen Vers den Petrus richtig angefeuert. Er hat geschrieben, spring in die Sonne, Petrus. An dieser Stelle, spring in die Sonne. Raus aus dem Dunkel deines Lebens hinein in das helle Licht von Jesus. Und auch uns redet Jesus durch sein Wort an. Mensch, wir haben die ganze Bibel steckt voller Zusagen und Einladungen von Jesus. Dass er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid mit eurem Leben, die ihr merkt, wo es fehlt, die ihr voller Fragen seid, kommt her zu mir. Und was machen wir? Auch uns würde Martin Luther zurufen, spring in die Sonne, Junge, spring in die Sonne, Mädchen. Und dieser Sprung, das ist nicht ein blinder, irrationaler Sprung, so nach dem Motto Augen zu und irgendwie geglaubt und dann sehen, ob mich jemand auffängt. So ist das nicht gemeint. Nicht irrational. Sondern das ist ein bewusster, ein kluger Schritt. Ein durchdachter Schritt, mit dem ich ernst nehme, was Jesus mir hier in der Bibel anbietet. Mit dem ich ihm beim Wort nehme und sage, Herr, ich habe meine Fragen, ich habe noch vieles nicht verstanden, aber ich traue dir. Und alles, was ich sehen kann, bezeugt deine Glaubwürdigkeit. Und darum will ich dir glauben. Als Petrus das wagt, da macht er die entscheidende Entdeckung seines Lebens. Und diese erste entscheidende Entdeckung, die lautet ganz schlicht, entdecke Jesus. Entdecke Jesus. Das ist die erste Entdeckung, die du für die Reise deines Lebens brauchst. Entdecke Jesus. Als Petrus das riskiert, als er Jesus beim Wort nimmt, da gehen ihm plötzlich die Augen auf. Da lernt er Jesus erst richtig kennen. Und sehen Sie, wie das weitergeht. Jetzt wollen wir schneller vorangehen. Und sie fahren dann also raus, sie werfen die Netze aus, Vers 6. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote, dass sie fast sanken. Das passiert. Eine erstaunliche Szene. Ja, sie rufen ihre Gefährten, da steht wörtlich im Griechischen eigentlich ihre Teilhaber. Das waren zwei Kleinbetriebe, die eine Art Genossenschaft dort bildeten. Und diese Teilhaberfirma, diese Kollegen, die müssen jetzt helfen, weil ihnen sonst allen miteinander der größte Fang durch die Lappen geht, den sie bisher in ihrem Berufsleben gemacht haben. Und wissen Sie, allen Beteiligten muss in diesem Zusammenhang eines klar geworden sein. Was hier passiert, das lässt sich nicht mehr mit Zufall erklären. Das kann man nicht mehr einfach irgendwie auf irgendwelche äußeren Faktoren schieben, ja? Wir haben zu einer unmöglichen Zeit die Netze ausgeworfen, nämlich tagsüber. Wir haben an einem unmöglichen Ort unsere Netze ausgeworfen, nämlich in der Mitte des Sees und nicht an den entsprechenden Uferstellen. Und trotzdem haben wir diesen Riesenfang gemacht, diesen Fang, den uns keiner glauben würde. Die würden das alles als Anglerlatein abtun, wenn wir nicht die beiden vollen Boote präsentieren könnten. Das ist unerhört. Wer es wagt, Jesus beim Wort zu nehmen, der wird Jesus entdecken. Der wird Jesus richtig kennenlernen. Der wird begreifen, was Petrus in diesen Minuten begreift. Jesus ist mehr als nur ein großer Arzt. Jesus ist mehr als nur ein großer Prediger. Jesus gehört nicht auf unsere Seite, sondern Jesus gehört auf Gottes Seite. Jesus ist Gottes Sohn. In Jesus kommt uns die Macht des lebendigen Gottes entgegen. Und schauen Sie, Petrus begreift das sehr schnell. In Vers 8 spricht Petrus Jesus dann nicht mehr mit Meister an, sondern mit Herr. Das war der Name, der von den Juden für Gott selbst gebraucht wurde. Und das begreift Petrus wenigstens ansatzweise in diesem Augenblick. Das ist die erste Entdeckung, die er macht. Entdecke Jesus, und zwar als Gottes Sohn. Entdecke Jesus als Gottes Sohn. Das unterscheidet ja den christlichen Glauben von allen Religionen, dass der heilige, lebendige Gott selbst auf diese Welt gekommen ist. Dass er sich anfassbar, angreifbar, sichtbar gemacht hat in seinem Sohn. Und den musst du entdecken in seiner ganzen Glaubwürdigkeit, in seiner ganzen Lebendigkeit. Und das ist die entscheidende Entdeckung deines Lebens. Allerdings, damit ist für Petrus die Sache noch längst nicht gelaufen. Das ist noch längst nicht der Höhepunkt des Berichts, denn jetzt kommt die Krise. In dem Moment nämlich, wo Petrus Jesus entdeckt, macht er zugleich eine erschreckende Entdeckung über sich selbst. Und das ist die zweite Entdeckung, die ich dir wünsche, wenn du sie noch nicht gemacht hast. Entdecke dich selbst. Vers 8. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Diese Reaktion des Petrus ist völlig unverständlich auf den ersten Blick. Ja, wenn Petrus jetzt gejubelt hätte, das hätten wir verstanden. Mensch, es hat sich voll gelohnt, Jesus zu vertrauen. Das ist der Fang von mehreren Tagen. Wenn Petrus jetzt Jesus in der Begeisterung um den Hals gefallen wäre, das hätte uns nicht gewundert. Das war großartig, Meister. Was bin ich froh, dass ich dir geglaubt habe. Wenn Petrus jetzt eine Ausweitung seines Fischereibetriebes erwogen hätte, in Kooperation mit Jesus, den man noch in dieses Konsortium hineingenommen hätte, das hätte zu Petrus gepasst, ja. Also jetzt, von jetzt an machen wir gemeinsame Sache, Jesus. Wir bauen hier noch ein Häuschen hin und dann lass uns so weitermachen. Das ist ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, den holen die nie wieder auf. Petrus reagiert anders, ganz anders. Er fällt Jesus zu Füßen und sagt: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ein Schrecken hatte sie erfasst. Warum? Als Petrus erkennt oder als Petrus zu erahnen beginnt, wer Jesus ist, da merkt er plötzlich, ich passe nicht zu ihm. Jesus ist bedrohlich für mich. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat eine Würde und eine Macht. Jesus hat eine Autorität und eine Reinheit, von der ich nie geahnt hat und vor der ich niemals bestehen kann. Und so kniet Petrus dann vor Jesus nieder und Jesus lässt das zu, weil es angemessen ist, weil er der Sohn Gottes ist. Und dann stammelt Petrus diese erschrockenen Sätze: Herr, geh weg von mir. Ich halte es nicht mehr aus in deiner Nähe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als Petrus erkennt, wer Jesus ist, da erst entdeckt Petrus auch, wer er selbst ist. Verstehen Sie, solange wir Menschen unter uns bleiben, kommen wir immer noch ganz gut weg. Wir finden uns recht nett, mehr oder weniger, je nach Selbstbewusstsein. Aber eigentlich sind wir gar nicht so schlecht. Wir haben keinen umgebracht, die Sprüche kennen Sie alle, wir haben unsere Familien gut versorgt, wir sind ordentliche Bürger. Sie kennen dieses Sprichwort, unter den Blinden ist der Einäugige König. Ja, es kommt immer darauf an, mit wem ich mich vergleiche, vor wem ich bestehen muss, wen ich als Messlatte gelten lasse. Und in dem Moment, als Petrus begreift, dass Jesus eben nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern Gott, Gottes Sohn, da merkt er, es geht nicht mehr, ich passe nicht zu ihm. Solange wir Sünder unter uns bleiben, mit unseren zig menschlichen Schwächen, mit unserem Egoismus, mit unserer Gleichgültigkeit gegenüber Gott, mit unserem Unglauben, mit unserer Ignoranz gegenüber seinen Geboten, mit unserem ziemlich selbstbestimmten Leben, da finden wir das noch ganz normal, wie wir so sind. Und da kommen wir uns auch nicht besonders schmutzig vor. Da rührt sich auch kein großes Gewissen, solange wir unter uns bleiben. Aber wenn wir plötzlich Jesus gegenüberstehen, wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn wahrnehmen als den, vor dem wir uns eigentlich verantworten müssen, dann wird es eng. Dann merken wir, wie schmutzig wir geworden sind. Dann merken wir, wie wenig wir zu Gott passen. Und wenn Sie die Berichte der Bibel einmal daraufhin studieren, dann werden Sie merken, das ist allen, die dem lebendigen Gott begegnet sind, ganz ähnlich gegangen. Die haben alle einen Schrecken bekommen. Die sind alle umgetrieben gewesen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ja, ein Mensch. Das Wort Mensch hat in der Bibel einen guten Klang. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wir sind das einzige Geschöpf, mit dem der heilige Gott in eine persönliche Beziehung tritt. Aber das ist die Tragik. Wir sind eben kein unbeschriebenes Blatt, sondern wir sind ein sündiger Mensch, wie Petrus sagt. Das ist die zweite Entdeckung, die wir brauchen. Entdecke Jesus als Gottes Sohn und entdecke dich selbst als Sünder. Entdecke dich selbst als einen Menschen, der seine Bestimmung verfehlt hat. Entdecke dich selbst als jemanden, der mit lauter Nebensächlichkeiten weite Teile seiner Zeit totschlägt und dem am Ende alles aus den Händen rinnt. Entdecke dich als den Menschen, der die Liebe seines Schöpfers verraten und mit Füßen getreten hat. Gott ist uns so fremd geworden, so fremd. Und weil Gott uns so fremd geworden ist, merken die meisten gar nicht mehr, dass Gott ihnen fehlt. Es ist so weit weg. Man hat sich so gewöhnt, das ist so normal, ohne ihn zu leben. Und ihn dann vielleicht mal in einer speziellen existenziellen Krise so aus der religiösen Tasche zu ziehen. Als Ersatz, der selbstgemachte Gott in der Westentasche. Aber der wirkliche, der lebendige Gott, der geht uns schrecklich wenig an. Und so treten wir seine Gebote mit Füßen und wir beleidigen seine Liebe mit unserer Achtlosigkeit und wir haben nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Und wir ahnen nicht, dass Gott unser Leben sieht. Und dass Gott eines Tages die Bilanz unseres Lebens aufmachen wird. Das Neue Testament sagt klipp und klar im Hebräerbrief Kapitel 9, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht Gottes. Und wenn wir in diesem Gericht keinen Freispruch bekommen, dann enden wir in der Verlorenheit. Jesus hat das sehr drastisch benannt. Er hat dafür ein Wort verwendet, das wir im Deutschen mit Hölle übersetzen. Das ist die ewige Trennung von Gott, die ewige fürchterliche Bestimmung derer, die Liebe des heiligen Gottes mit Füßen treten und sei es durch Ignoranz und Weggucken. Das ist bei Petrus nicht groß anders gewesen. Wenige Tage zuvor hätte er sich auch nicht ausmalen können, mal so vor Jesus auf die Knie zu gehen. Aber jetzt hat er verstanden. Und das gilt genauso für uns. Erst wenn wir Jesus begegnen, wird uns klar, wer wir wirklich sind. Wird uns deutlich, wie wir vor ihm dastehen, in seinen Augen. Wird klar, dass er die Instanz ist, vor der wir Rechenschaft abzulegen haben. Und dass er derjenige ist, der über unser Schicksal entscheidet. Nicht XY, nicht irgendein Arbeitgeber, nicht irgendein Lehrer, nicht irgendeine Clique, sondern allein Jesus. Ludwig Harms, es war ein bekannter Missionar in Hermannsburg, gar nicht so weit entfernt von hier. Als der Christ wurde, da stand der Mann schon kurz vor seinem Theologiestudiumsabschluss. Der war also Theologiestudent, ohne Christ zu sein. Sowas soll es ja geben. Und er hatte jahrelang die Bibel mehr oder weniger gekannt, aber er hatte nie persönliche Konsequenzen draus gezogen. Er hatte Jesus nie beim Wort genommen. Er hatte Jesus nie persönlich angerufen. Er hatte viel über Jesus geredet, aber niemals mit ihm. Niemals wirklich mit ihm. Er hat nie wirklich geglaubt, dass Jesus heute lebt, dass man ihm begegnen kann, dass er über mein Leben bestimmen will. Und als bei Harms dann endlich das Licht aufging, als er Jesus Christus wirklich erkannte, so ähnlich wie Petrus in dieser Situation, da erkannte er im gleichen Moment auch seinen erbarmungslosen Zustand. Und er hat dann später Folgendes darüber geschrieben. Er sagt, ich war immer ein trotziger Junge gewesen und ich habe Zeit meines Lebens keine Tränen vergossen. Das ließ mein Stolz nicht zu. Aber in jener Nacht, als ich von Jesus gefunden wurde, da habe ich geweint wie ein Kind über meine Sünde. Da ist genau der gleiche Effekt eingetreten wie hier bei Petrus. Er hat Jesus erkannt und er hat sich erkannt. Jesus als Sohn Gottes und sich als Sünder. Und ich möchte Sie persönlich fragen, haben Sie sich schon einmal so im Licht Jesu gesehen? Es geht hier nicht um eine Gefühlssache. Sie müssen nicht in Tränen ausgebrochen sein. Aber ich möchte Sie fragen, haben Sie Ihr Gewissen schon mal so gemerkt? Ist Ihnen schon mal aufgegangen, dass Sie dem lebendigen Gott unendlich viel schuldig geblieben sind? Sind Sie schon einmal darüber erschrocken, als Sie sich im Spiegel seiner Gebote ehrlich bewertet haben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du hast und bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Haben sie das schon einmal so vor ihm zugegeben? Herr, ich passe nicht zu dir. Haben sie schon mal so einen Schrecken bekommen, wie diese Fischer hier in Vers 9? Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Wie empfindlich ist unser Herz gegenüber dem Wort von Jesus? Vielleicht sagen sie, ich kann das einfach nicht so sehen wie der Petrus. Ich kann es nicht. Das will mir nicht über die Lippen und das will mir schon gar nicht ins Herz. Und das ist ja noch viel wichtiger, dass ich sage, ich bin ein sündiger Mensch. So kann ich mich nicht verbiegen. Das ist mir zu negativ. Das kann ich nicht akzeptieren. Bei Petrus war es ganz genauso. Und das änderte sich erst in dem Moment, wo er Jesus entdeckt hat. Und darum möchte ich Ihnen das ans Herz legen. Wenn Sie in einer solchen Haltung gefangen sein sollen, ich kenne ja viele von Ihnen nicht. Sie sehen nicht in mein Herz und ich sehe nicht in Ihr Herz und das ist auch gut so. Sondern Sie stehen vor Gott und ich stehe vor Gott und er entscheidet über uns und nicht irgendein Mensch. Aber es gibt eine Hilfe für Sie. Sie müssen Jesus kennenlernen. Sie müssen erfahren, was er für Sie getan hat. Und das sehen Sie nirgendwo so deutlich wie am Kreuz. Am Kreuz, als Jesus sein Leben gibt und an das unser symbolisches Kreuz hier vorne erinnern soll. Da macht Jesus ihnen deutlich, wie schlimm es um ihr und um mein Leben bestellt war, dass das nötig war, dass er dort für uns gestorben ist, dass er die Schuld getragen hat, gesühnt hat, die wir nicht hätten sühnen können, die uns auf ewig in die Hölle geworfen hätte, weil wir nichts mehr dagegen zu setzen hatten. Unser Leben war schon verwirkt durch unsere Schuld. Und das sehen wir am Kreuz. So schlimm ist es um mich bestellt, dass das nötig war. Aber dort am Kreuz sehen Sie auch noch das andere, gewissermaßen die Komplementärwahrheit. Da sehen Sie auch, so sehr liebt dieser Jesus Sie. So viel bedeutest du ihm, dass er das für dich tat. Dass er sein Leben dahin gibt ans Kreuz, dass er die Strafe trägt und dass du jetzt umkehren und frei werden kannst von aller Schuld, dass du Kind des allmächtigen Gottes werden kannst und dass dir nichts mehr passieren kann. Er mag ein hartes Herz gehabt haben, dieser Mitsui Fukida. Geboren 1902 in Japan, von Anfang an im buddhistischen Glauben erzogen, große Karriere beim Militär und dann der Höhepunkt seiner Karriere, Befehlshaber beim Atomangriff auf Pearl Harbor, Mitsui Fukida. Am 7. Dezember 1941 ist sein in Anführungsstrichen großer Tag. Er befehligt beim Losschlagen 229 Horizontalbomber, 51 Sturzkappenbomber, 40 Torpedoflugzeuge, 40 Jagdflugzeuge. Und dann geht es los. Und in Pearl Harbor wird ein Chaos, ein Zerstören angerichtet, das alle menschliche Vorstellung übersteigt. Und dann kommt er als Held nach Hause und trotzdem verliert Japan den Krieg. Und er muss feststellen, dass von den 70 Offizieren aus seiner Luftflotte außer ihm alle umgekommen sind. Sein Gewissen rebelliert. Er wird nicht fertig mit dieser Situation. Zieht sich für einige Jahre zurück in sein Geburtsdorf in der Nähe von Kyoto und will dort ein Buch schreiben. Nie wieder Pearl Harbor. Nie wieder Pearl Harbor. Aber er merkt, während er das schreibt, wenn wir das den Leuten sagen, nie wieder Pearl Harbor, was sollen wir ihnen denn dafür geben? Wie soll das denn gehen? Was wollen wir ihnen denn bieten? Wo gibt es denn einen Halt? Wo gibt es denn eine Orientierung? Nie wieder Pearl Harbor, aber was stattdessen? Und er geht in die Bibliotheken und er stößt irgendwie, und wir wissen natürlich, weil Gott ihn dahin geführt hat, stößt in einer Buchhandlung auf das Neue Testament und er fängt an, das Neue Testament zu lesen. Und er kommt zu den Berichten über die Kreuzigung Jesu. Über das, was wir eben gesagt haben, dass er für uns dort starb und sein Leben gab. Und es trifft ihn. Und er sagt dann, bei einer Veranstaltung wenige Jahre danach in Osaka: Ich bin Mitsuo Fukida, der den Bombenangriff auf Pearl Harbor leitete. Jetzt aber habe ich vor Jesus Christus die Waffen gestreckt und mein Leben Gott übergeben. Er war Jesus begegnet. Und er hatte begriffen, das ist Schuld vor Gott. Untilgbar für uns Menschen, aber es gibt Vergebung. Und dann schreibt er Jahre später, 1972, blickt er nochmal zurück auf die Zeit. Und es ist hochinteressant, was er im Rückblick nun Jahrzehnte später dazu sagt. Er berichtet, ich lernte Jesus Christus durch die Bibel kennen. Was ich in ihr las, das hat mich so erfasst, dass es mich nicht mehr losließ. Und der dramatische Höhepunkt war die Kreuzigung. Ich las, was in Lukas 23 steht, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und er schreibt weiter, ich fühlte mich ganz persönlich angesprochen. Ich war einer von denen, für die er bat. Und ich wusste mich so von Jesus ergriffen, dass ich niederkniete wie Petrus. Und wenn auch stotternd, nach Worten suchend, ihn bat, mir meine Sünde zu vergeben. Es war der 12. April 1950. Und dann in den Jahren danach bekam er einigen Druck und Widerstand, natürlich von seinen teilweise früheren Kollegen. Und einige haben ihn für verrückt erklärt, dass er jetzt plötzlich Christ wurde, wie das denn ging für einen Japaner. Aber Jesus hat ihn festgehalten. Und dann schreibt er 1972, jetzt über 30 Jahre, nachdem meine Bomben Pearl Harbor belegten und 22 Jahre, nachdem die Bibel wie eine Bombe einschlug in mein Leben, will ich dies allein sagen. Meine Begegnung mit Jesus Christus ist die größte Wirklichkeit in meinem Leben und meine Hoffnung für die Zukunft. Dieser Mann, der hatte wirklich viel erlebt. Das war kein Spieler, das war auch kein Träumer. Aber das Wichtigste, was er erlebt hat, war die Begegnung mit Jesus. Und da war ihm klar, entweder ich bekomme seine Vergebung oder ich habe nichts mehr zu hoffen. Und wo siedeln wir uns an? Harms, das war ein Theologiestudent, als er Jesus begegnete. Und Mitsui Fukida war der Chef des Bombenabwurfs auf Hiroshima. Jeder braucht Jesus. Und als Petrus das begreift, da weiß er, jetzt gibt's nur noch entweder oder. Entweder ich lege mein Leben in die Hand von Jesus oder es ist alles vorbei. Und Jahre später hat Petrus dann nochmal so dankbar darüber geschrieben, so dankbar für die Vergebung, die Jesus ihm geschenkt hat. Und so kommen wir dann auch zum Schluss dieses Berichts. Wie muss ihn das bewegt haben, als Jesus ihm dann sagt, hier in Vers 10 am Ende, fürchte dich nicht. Petrus, fürchte dich nicht. Du magst erschrecken über manches, was in deinem Leben ist. Und wenn Sie und ich so nachgraben, mögen wir vielleicht auch auf manches kommen, dessen wir uns einfach schämen auch. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, es wird alles gut. Und dann steht hier am Schluss dieser schlichte Satz, mit dem eigentlich alles gesagt ist. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Petrus hat das begriffen, ich muss mein Leben an ihn binden, ihm gehört es. Das heißt nicht, dass er seine Familie verlassen hat. Wir lesen das dann später, er hat seine Familie natürlich mitgenommen. Er hat auch sein Haus in Kapernaum behalten. Er hat jetzt nicht sozusagen den Aussteiger gemacht. Aber er hat völlig neue Prioritäten gesetzt. Er hat Jesus das Ruder seines Lebens in die Hand gegeben. Und von jetzt an war es für ihn das Wichtigste, diese Botschaft der Rettung und Befreiung von Schuld und Verlorenheit weiterzusagen und Jesus zu dienen. Von nun an, sagt Jesus, wirst du Menschen fangen. Ihr Lieben, so geht es jedem, der seine Schuld einsieht und der sich von Jesus retten lässt. Der bekommt jetzt auch eine neue Aufgabe, nämlich andere mit Jesus bekannt zu machen. Also das war das Letzte. Entdecke Jesus als Gottes Sohn, entdecke dich selbst als Sünder und dann entdeckst du auch die anderen, nämlich als Aufgabe. Nicht jeder von euch muss ein hauptamtlicher Missionar werden wie Petrus, Aber jeder Christ wird ein Menschenfischer. Jeder Christ wird versuchen, Menschen herauszufischen aus den vergifteten Gewässern dieser Welt, weil er begriffen hat, was auf dem Spiel steht. Und wenige Jahre später hat Petrus das in einer großen Rede gesagt in Jerusalem, mitten in der Höhle des Löwen. Da hat er gesagt, es ist in keinem anderen Rettung. Es gibt nur einen einzigen Namen, das heißt eine einzige Person, durch den alle auf ewig gerettet werden können, in den Himmel kommen können, Gott zum Vater bekommen. Und das ist Jesus. Das bietet kein Religionsstifter. Denn nur Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und nur Jesus hat den Tod besiegt in seiner Auferstehung. So kommen wir zum Schluss, stellen sich vor, ein See wird plötzlich verseucht durch eine Umweltkatastrophe. Die Fische, die zu lange in diesem See bleiben, müssen sterben. Und dann kommen die Naturschützer, die Biologen und setzen alles dran, so viel Fische wie möglich aus dem tödlichen Gewässer herauszufischen und in Sicherheit zu bringen. Das ist die Aufgabe der Christen. Wir wissen, dass Menschen ohne Jesus im Gewässer ihrer Sünde verloren gehen. Die kommen vielleicht ein paar Jahrzehnte lang ganz gut und ganz fröhlich durchs Leben, aber nicht mehr. Und deshalb werfen Christen das Netz aus, um andere Menschen aus der Gefahrenzone herauszufischen. Und das Netz, das wir auswerfen, das ist die Botschaft von Jesus. Das ist sein Evangelium. Aber an der einen Stelle passt der Vergleich nicht mit dem Netz. Dieses Rettungsnetz von Jesus, das kann man keinem zwangsweise überwerfen. Die Menschenfischer müssen das Netz weit aufhalten. Sie müssen den Inhalt des Evangeliums kommunizieren, weitersagen, ausrichten. Und sie müssen einladen, komm hinein in das Netz. Lass dich retten. Wer gerettet werden will, muss hineinflüchten in dieses Netz. Wer gerettet werden will, muss es machen wie Petrus. Er muss sich beugen vor Jesus. Und das ist heute in Hannover genauso möglich wie damals in Kapernaum oder wie im 20. Jahrhundert dort in Japan. Denn Jesus lebt. Und wenn sie sich an ihn wenden, dann werden sie erfahren, dass er auch für sie da ist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir den Jugendlichen nicht einfach eine christliche Tradition mit auf den Weg geben. Dass wir nicht einfach ein paar Lebensregeln mit ihnen abklären und dann hoffen, dass alles irgendwie gut geht. Sondern wir danken dir, dass wir ihnen etwas viel Besseres mit auf den Weg geben können, dass du da bist und dass du sie genauso gerufen und eingeladen hast, kommt her zu mir. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du unsere verzweifelte Situation vor dem Gericht des heiligen Gottes, der lebt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, dass du diese verzweifelnde Situation herausgerissen und geklärt hast. Dass du dein eigenes Leben in die Waagschale geworfen hast, um es für unsere Schuld dahin zu geben, Herr. Und dass du dann auferstanden bist und dass wir uns an dich wenden können. Und dass alle, die dich anrufen, deine Antwort und Vergebung fest erwarten dürfen. Und so bitte ich dich, Herr Jesus Christus, sollte auch hier heute unter uns jemand sein, der das bisher noch nicht so gesehen hat in seinem Leben, dass du ihm oder ihr einfach den Mut schenkst, sich an dich zu wenden. Danke, dass es nicht auf unsere äußeren Formen ankommt, sondern dass du siehst, wie es uns ums Herz steht und dass wer sich aufrichtig nach deiner Hilfe sehnt und nach deiner Vergebung, dass du dem auch wirklich hilfst. So danken wir dir dafür, Herr, dass du derselbe bist wie damals, als der Petrus dich entdeckt hat und dass man dich auch heute entdecken kann, weil du lebst. Amen.